Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Ralf.
Schön. Freut mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Du siehst überhaupt nicht zum Fürchten aus.
Ja, stell ich fest. Das habe ich schon öfters gehört.
Hörst du es häufiger?
Ja. Also wenn die Leute zu uns ins Studio kommen, schauen sie mich manchmal an und sagen, du bist hier der Chef. Und ich glaube einfach, es ist so ein bisschen, weil bestimmte Klischees heutzutage da sind, wie man sich einen Kampfsportler vorstellt, der
weil
ist groß und böse.
Keine besonders dicken Oberarme hast.
Genau, leider.
Aber muskulös. Doch, man sieht, dass du was tust.
Ein bisschen.
Aber dieser Eindruck, dass man sich nicht fürchten muss, der täuscht. Zumindest im Ernstfall würde er täuschen, oder?
Das hoffe ich.
Also wenn ich jetzt auf die saublöde Idee käme, dass ich dich irgendwie anmache, wäre nicht gut, oder?
Das ist immer sehr theoretisch. Habe ich gerade auch mit der Frau am Empfang gesprochen. Ja. Jedem kann alles passieren. Der andere muss nur schneller sein, dann sieht man den Kürzeren. Also, aber ich glaube, ich bin besser vorbereitet als der Otto-Normalverbraucher.
Oder auch als der Otto, Mensch-Otto.
Dieser Otto-Dingsbums da, genau.
Genau. Es geht um Schnelligkeit letztendlich.
Es geht um Schnelligkeit auch, aber vor allem um Schnelligkeit in der Reaktion. Also es geht darum, eine Antwort parat zu haben. Und die meisten Menschen, die sich eben nicht mit dem Thema im Vorhinein beschäftigt haben, haben einfach keine Antwort parat. Ja, das heißt, der Entscheidungsweg ist zu lange und dann ist die Situation schon vorbei.
Das heißt, es passiert erst im Kopf und dann ist es eine körperliche Reaktion.
Ja, und es muss gelernt werden. Also wenn ich keine Antwort parat habe, kein Rezept parat habe, dann ist die Schocksekunde vielleicht zu lang und dann ist es vorbei.
Du bist unter anderem Kung-Fu-Meister?
Ja, sagt man.
Was ja nun auch nichts Alltägliches ist für einen Deutschen.
Das ist richtig, ja. Also hat mich immer fasziniert. Ja, das ist eigentlich auch der Weg, über den ich an das Thema rangegangen bin. Also ich sag mal so, ich komme so ein bisschen von der tänzerisch-spirituellen Seite. Also mich hat die Ästhetik sehr angemacht, sage ich mal. Und deshalb bin ich in dieses Thema reingestolpert. Und
über Karate Kid, über ja, Bruce
das gehört
Lee
dazu,
und solche Sachen.
Genau. Ja, Bruce Lee war jetzt nicht unbedingt mein Vorbild, aber eher so die traditionellen Shaolin-Filme, ja, wo ein Jüngling ins Kloster gerät und dort dann lernt, sich selbst zu verteidigen und die Kunst lernt.
Aber und sich entwickelt als Mensch
sich
auch.
Sich auch entwickelt, genau. Also oft haben die ja, sage ich mal, Rache als Motiv. Das ist natürlich kein gutes Motiv, aber meistens wird er dann geläutert und geht als besserer Mensch daraus.
Die meisten kennen ja diese Wahnsinnsfilme oder auch Bilder von richtigen Shaolin-Mönchen, die ja ab und zu in Deutschland auftreten und die dann irrsinnige Sachen machen. Mhm. Allein diese Sprünge, wo du das Gefühl hast, die können fliegen, ist das Realität?
Wenn wir es sehen, ist es wohl Realität, aber es ist sicherlich keine reale Selbstverteidigung. Also aber ich kann auch einen Flickflack, aber hilft mir in der Selbstverteidigung nichts.
Ja, aber diese Geschichten, die man sieht und man sagt, spinnst du, das kann ja nicht echt sein, wo die über Häuserdächer springen. Und
ja gut, Häuserdächer ist dann vielleicht, es muss ein sehr kleines Haus sein.
Aber prinzipiell ist da was dran.
Naja, diese Leute, wie gesagt, also was die an Leistung bringen, ist ganz enorm. Ich meine, auch Bruce Lee natürlich, der war ein Ausnahmeathlet, der war super trainiert. Also die haben überragende Fähigkeiten verglichen mit dem Otto-Normalmensch.
So, jetzt komme ich wieder
da
ins Spiel.
Sind wir wieder da.
Aber nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern vor allem auch von ihrer Willenskraft her, oder?
Davon gehe ich aus. Also es ist ein wichtiges Thema. Also wie gesagt, deshalb in der Kampfkunst als solches geht es definitiv darum, den ganzen Menschen zu entwickeln. Und da gehört eben nicht nur das Körperliche dazu.
Bist du so gut wie das, was man da sehen kann?
Nein, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ja, es ist immer ein bisschen blöd, wenn man über sich selbst redet. Also
diese dicken Bretter zerschlagen mit dem Kopf, ich weiß nicht, irgendwas zertrümmern.
Ja, mache ich nicht so. Also mein Kung-Fu-Meister, der hat immer gesagt, ein Brett schlägt nicht zurück oder ein Ziegelstein schlägt nicht zurück. Und das war eigentlich immer unser Motto. Das haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das ist uns so doof.
Okay, also das eine ist Kung-Fu, was du lehrst. Mhm. Das andere ist, was ich noch nie gehört habe, Krav Maga. Ja. Spricht man das so aus?
Krav Maga. Also
Krav Maga.
Auf der letzten
du bist Krav Maga-Instructor. Das ist ein Kontaktkampf, der aus Israel kommt. Die genau. Israelische Armee, die israelischen Soldaten sind darin ausgebildet worden. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Und du hast gesagt im Vorgespräch, wir machen die Sachen, die woanders als unsportlich gelten. Wofür sollte man sowas lernen?
Um sich verteidigen zu können. Also in der Selbstverteidigung ist ja normalerweise, dass der Angreifer mir überlegen ist. Ja? Das heißt einfach dadurch, dass er mir körperlich vielleicht überlegen ist, weil deshalb hat er mich als Opfer ausgewählt. Ja, oder einfach, dass er mich so überraschend angreift, dass ich sowieso einen Nachteil habe. Ja, und wenn ich dann nach sportlichen Regeln mit dem kämpfe, dann werde ich wahrscheinlich den Kürzeren ziehen. Also gerade auch eine Frau, ja, die per se ja meistens gewichtsmäßig dem Angreifer unterlegen ist. Ja, wenn die jetzt anfängt, mit dem nach olympischen Regeln zu ringen, dann wird sie verlieren.
Gut, das bedeutet also, ihr lehrt zum Beispiel auch mal zwischen die Beine zu hauen.
So ist es. Zwischen die Beine ist eines unserer Primärziele. Wir stechen auch mal in die Augen, wenn es sein muss. Was man aber nicht verwechseln sollte, also es geht nicht um Brutalität oder sowas. Also es gibt sehr definierte Situationen, wo wir das machen. Es geht auch nicht um das Auge zu verletzen dann in dem Fall, sondern es geht um den Angreifer zu einer bestimmten Reaktion zu provozieren, damit ich selber aus einer Situation rauskomme.
Also Selbstverteidigung, aber es ist kein Sport.
Nein, genau. Also Sport ist es keiner. Die Grenzen sind meiner Meinung nach ein bisschen fließend, natürlich zwischen Sport und Kampfkunst immer und Selbstverteidigung. Aber wenn man es ganz ernst nimmt, verstehen wir uns nicht als Sportler. Aber körperliche Aspekte spielen immer eine Rolle. Wenn ich natürlich körperlich gut vorbereitet bin, wenn ich kräftig bin, wenn ich schnell bin, wenn ich gute Kondition habe, dann habe ich einen Vorteil in einer Selbstverteidigungssituation. Das ist ganz klar. Deshalb in unserem normalen Training trainieren wir diese Attribute auch. Aber es ist nicht so, dass man das alles schon haben muss, um anzufangen. Weil es kommen oft Leute zu uns, die sagen, ja, bevor ich anfangen kann, gehe ich erstmal ein paar Monate ins Fitnessstudio, oder? Und sage ich, nee, das ist Blödsinn. Also die Fitness muss ein Nebeneffekt sein von der Selbstverteidigung. Natürlich hilft sie, ja.
Fitness, also jeder kann das lernen,
theoretisch. Natürlich, genau.
Ja, oder auch praktisch. Du kommst gerade wieder aus Israel, dort ist es eben entstanden. Um deine Lizenz zu verlängern, musst du da immer wieder hin. Mhm. Wer betreibt das dort?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Da verrate ich jetzt mal ein Geheimnis. Also erstmal in erster Linie natürlich die Armee und die Polizei. Polizei, das ist schon immer noch so, weil der Immerich Lichtenfeld, der Graf Maga entwickelt hat, der war ja zuerst in der Armee tätig und ist erst dann später nach 20 Jahren Armee, ist er in den zivilen Bereich gegangen auch und hat dann seine Techniken auch nochmal angepasst. Da gibt es auch wichtige Unterschiede. Auch heute wird es noch in Armee und Polizei gemacht, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, dass viele in Israel eigentlich verschreckt werden durch das Krav Maga bei der Armee. Also dass viele Erwachsene nach der Armee keine Lust mehr haben, Krav Maga zu machen. Kinder zum Beispiel trainieren dort sehr viel Krav Maga.
Mhm. Ganz normale Leute.
Ganz normale Leute.
Warum machen die das dort?
Naja, also ich würde sagen, es gibt da schon einen Unterschied. Also ich sage auch vom kollektiven Unterbewusstsein, es ist eine andere Wahrnehmung von Bedrohung. Ja, wir sehen das ja jetzt bei uns auch, dass wir Bedrohung jetzt ganz anders wahrnehmen. Und die Israelis haben dann natürlich eine ganz andere Erfahrung gemacht als wir.
Die leben seit vielen, vielen Jahren mit dem Terror.
Ja.
Letztendlich würde ich mir jetzt aber mal vorstellen, dass mit Krav Maga kannst du gegen einen Terroristen ja nun auch nichts ausrichten, oder?
Kommt auf die Situation an natürlich. Also bei einem, jetzt wie zum Beispiel bei dem Amokläufer oder sowas, ist natürlich Flucht ist immer die beste Option. Wenn ich flüchten kann, dann fange ich nicht an, mit jemandem zu kämpfen, der eine Schusswaffe oder einen Sprengstoffgürtel oder sonst was hat. Aber es geht um die, wie gesagt, um die mentale Vorbereitung. Ja, bin ich unvorbereitet, werde ich schlechte Karten haben. Also ich sage es immer gerne so, die meisten Menschen werden unter Stress nicht intelligenter, ja, sondern eher die Performance lässt ein bisschen nach. Ja, deshalb muss ich in der Situation, wo ich keinen Stress habe, die richtigen Reaktionen trainieren und im Zweifelsfall eben die richtigen Techniken.
Und das lehrst du in deinem Kampfkunststudio in München?
Ja.
Krav Maga, was für Leute kommen da?
Zu uns kommen eigentlich Otto-Normalverbraucher, da sind wir wieder. Also ganz normale Menschen. Das hat auch was mit diesen Klischees zu tun, weil die Leute, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, haben schon gesagt, du bist hier der Chef, du schaust so normal aus. Und das ist für mich auch wichtig, dass ganz normale Leute zu uns kommen, weil das sind die Leute, mit denen möchte ich auch trainieren. Wenn ich in ein Studio komme, wo lauter Killer da sind, dann sind die zwar alle vielleicht wahnsinnig gut, aber ob das die richtige Atmosphäre ist?
Aber was macht dich so sicher, dass du diese Leute nicht hast, dass nicht die falschen Leute kommen mit der falschen Intention und Krav Maga lernen wollen?
Das ist, meiner Meinung nach, ist dieses gleich zu gleich gesellt sich gern und die Leute, die nicht zu uns passen, die merken das sehr schnell.
Mhm. Ihr trimmt die Leute ja auch letztendlich darauf, das nicht möglichst nicht anzuwenden, also möglichst nicht
zu kämpfen. Auf jeden Fall, ja.
Wie macht ihr das? Was sagst du den Leuten?
Also typischerweise ist es ja so, dass die Leute mit dem Seminar bei uns einsteigen und eigentlich das Erste, was ich dort sage, ist ja, das Wichtigste ist, dass ihr das Bewusstsein habt für die Situation, ja, dass ihr überhaupt erstmal wahrnehmt, was um euch rum passiert.
Damit geht's los,
ja. Ja, das ist ja jetzt, wenn wir zum Beispiel schauen, da gibt's ja das Pokémon Go da im Moment, wo es dann heißt, die Leute verunglücken alle. Ja, das ist natürlich auch so ein Beispiel. Die Leute sind nicht im Moment, ja, die nehmen gar nicht wahr, was um sie rum passiert und dann kann man schon mal vor ein Auto laufen oder sowas. Wenn ich aber umgekehrt eben meine Sinne in der Situation habe, dann merke ich, wenn es irgendwie komisch wird, ja, und ich kann aus der Situation rausgehen, bevor es überhaupt an den körperlichen Punkt
also kommt. Also flüchten oder Flucht ist immer die Option Nummer eins?
Auf jeden Fall. Wenn ich kann, immer. Also Flucht, Deeskalation, also ich sag mal alles, was, wo wir uns das Physische sparen. Also wenn ich in einer physischen Auseinandersetzung bin, dann habe ich eigentlich schon einen Fehler gemacht oder dann ist es irgendwie schon ein bisschen blöd gelaufen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich daran schuld bin, weil ich kann um die Ecke gehen und da lauert einer und will mich angreifen. Ja, und der hat natürlich kein Recht dazu. Aber wenn ich kann, versuche ich immer vorher aus der Situation raus.
Wenn jeder Krav Maga beherrschen würde, wäre die Welt eine bessere oder eine schlechtere?
Ich hoffe, sie wäre eine bessere. Kampfkunst und auch Selbstverteidigung soll immer den Menschen entwickeln. Und gerade auch jemand, der, sag ich mal, irgendwelche Fähigkeiten hat, sollte sich bewusster sein, wie er die anwendet.
Ist das eure Erfahrung, dass die Menschen, die Otto-Normalverbraucher, die Krav Maga lernen über eine gewisse Zeit, das dann auch halbwegs beherrschen, dass die selbstbewusster sind, vielleicht sogar weniger ängstlich? Ist das so?
Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist. Also da kommen wir in das Thema rein, wie wählt eigentlich jemand ein Opfer? Ja? Das heißt, in seinen Augen strahle ich irgendwelche Opfersignale aus. Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich komme ja ursprünglich aus der Informatik, sage ich mal. Deshalb teile ich gerne immer so in 0 und 1 oder Hardware und Software. Mhm. Und ich sage immer, es gibt diese Hardware-Aspekte. Ja, das ist mein Geschlecht, meine technischen Daten, Gewicht, Größe, Muskeltonus, ja, die mich auch zum Beispiel für bestimmte Arten von Angriffen natürlich prädestinieren. Ja. Aber die Software ist meiner Meinung nach noch viel wichtiger. Und das ist eigentlich meine psychische Gesamtbefindlichkeit. Ja.
Die ich ausstrahle.
Die ich ausstrahle. Und da kommt natürlich das Thema Selbstverteidigung ins Spiel. Wenn ich lerne, mit haarigen Situationen umzugehen und dann merke, hey, diese und jene Situation macht mir jetzt nicht so viel Angst mehr, zum Beispiel, wenn mich jemand würgt oder schlägt oder umklammert oder
ja, was Gott sei Dank sehr, sehr selten passiert.
Ja, das ist so. Aber es verändert meine Wahrnehmung von der Welt und man wird das ausstrahlen. Also die Erfahrung ist, dass Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die sagen, ich habe Werkzeuge für diese Situationen, dass sie weniger in solche Situationen geraten.
Du gibst Seminare. Stimmt es, dass du einmal eine Frau erlebt hast in einem Seminar, die gesagt hat, sie ist schon wie oft angegriffen worden?
Ich war 12 oder 13 Mal, also so um ein Dutzend Mal war es, ja.
Wahnsinn. Und in welchen Situationen war das?
Es war eine ganz lustige Situation, weil ich habe sie erst übersehen. Bei der Vorstellungsrunde habe ich gesagt, so ja, wer von euch wurde schon mal angegriffen? Hände hoch. Und dann habe ich keine Hand gesehen. Dann habe ich gesagt, seht ihr, München ist eine sehr sichere Stadt. Und dann sagt sie, nee, sie haben mich übersehen. Und dann sage ich, und wie oft wurden sie angegriffen? Sagt sie eben 12 Mal. Und dann war ich auch erstmal baff. Dann habe ich gesagt, ja, und wo arbeiten Sie? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist in der Arbeit nämlich passiert. Das war dieser Kontext von dem Seminar auch. Es war eine Beschwerdestelle für Senioren. Ja, und es war schon, also man sagt, die seien enthemmter, was das Thema angeht und scheuen sich auch nicht mal, ihren Gehstock zu benutzen. Als
und das ist dieser Frau 12, 13 Mal passiert?
Erstaunlich, ja.
Enthemmte Senioren?
Ja, das ist nämlich die
wirkliche. Aber keinerlei ernsthaften Verletzungen erlitten dabei, oder?
Nein, also das ist alles gut abgegangen. Wahrscheinlich waren die Senioren nicht schnell genug.
Um Gottes Willen, was es alles gibt. Ja, gefährliche Jobs, gefahrgeneigte Berufe. Hast du jemals kämpfen müssen?
Musste ich nicht, also nicht in meinem Privatleben. Ich hatte ein paar haarige Situationen definitiv, aber es wurde nie körperlich.
Weil du das ausstrahlst, greif mich nicht an, dann ziehst du den Kürzeren. Was ist der Grund?
Das glaube ich, ja, also ich glaube, dass es ein Teil davon ist. Ja. Also ich hatte tatsächlich Situationen, die kurz davor waren und wo die Leute dann gemerkt haben, dass sich in meiner Art dazustehen zum Beispiel was verändert hat.
Aber wie strahlst du das aus? Vielleicht reicht das ja schon, wenn ich jetzt wüsste, wie du dann dastehst, ja? Damit ich nie in so eine Situation komme. Angenommen, ich würde dich jetzt anmachen, einfach mal verbal. Und du würdest merken, es läuft darauf hinaus, dass es körperlich werden könnte.
Genau, dann würde ich meine...
Was sagst du?
Würde ich erstmal, ja, verbale Deeskalation ist immer sehr abhängig von der Situation selber. Also deshalb ist es manchmal schwierig, so ein Patentrezept zu geben.
Ja, weil so ein fieser Typ wie ich da kommt.
Er hat auch was mit Intuition zu tun. Also tatsächlich, die Situation, die ich hatte, war, wo wir übers Verbale eigentlich schon hinaus waren. Und ich habe mich auf einen Kampf eingestellt und habe mich entsprechend hingestellt. Jetzt nicht bedrohlich, aber ich habe zum Beispiel meinen Fokus geändert. Ich habe dieser Person nicht mehr in die Augen geschaut, sondern wir schauen dann gerne durch den Brustkorb durch, um ihn als Gesamtheit wahrzunehmen.
Ihr schaut durch den Brustkorb.
Ja, das ist, dann kann ich alle Bewegungen erkennen. Ja, also wenn ich jemanden in die Augen schaue, dann bin ich ein leichteres Opfer.
Okay.
Und der hat es wahrgenommen, der hat verstanden, dass sich gerade was geändert hat und dann selber aufgehört.
So. War das einfach nur ein Schläger oder war das auch ein Kampfsportler?
Das glaube ich jetzt eher nicht. Es war eine typische Situation im Straßenverkehr, sage ich mal. Der hatte mich geschnitten. Ich war auf dem Fahrrad unterwegs und dann war ich auch wütend. Das ist übrigens eine ganz schlechte Geschichte. Da reagieren wir am häufigsten falsch im Straßenverkehr. Ja, dann habe ich mich halt aufgeregt und dann hat er gebremst und ist aus dem Auto ausgestiegen. Habe ich erstmal mein Fahrrad zwischen uns beide gestellt als Hürde, sage ich mal. Und dann haben wir uns so ein bisschen, haben wir freundlich kommuniziert, sage ich mal. Dann kam es an den Punkt, wo ich eigentlich dachte, jetzt schlägt er mich. Aber dadurch, dass ich meine Haltung verändert habe, hat es kapiert und ist verschwunden.
Weil du ihm auf den Brustkorb geguckt hast.
Ja, sollten wir viel öfter machen.
Das muss ich mir merken. Habt ihr euch das gemerkt? Frage in die Regie. Wenn es ernst wird, auf den Brustkorb gucken. Wobei, jetzt bei einer Frau könnte das ja falsch verstanden werden.
Die Männer, die merken sich das immer ganz gern. Brustgucken ist Kampfmodus.
Spannend, Ralf. Das ist wirklich, ich habe auch schon eine Menge gelernt jetzt von dir. Besonders bemerkenswert finde ich, dass du vor mir sitzt und so entspannt bist und in keiner Weise eben etwas Aggressives ausstrahlst, was ja viele vielleicht mit Kampfsport verbinden könnten.
Das ist, glaube ich, eine falsche,
begegnest du diesem Vorteil
falsche Assoziation, ja, sage ich mal. Ich glaube, es gibt es als negative Entwicklung. Es hat mich tatsächlich mal aus einem anderen Land, tatsächlich auch ein Krav Maga-Schüler, angeschrieben und hat gesagt, nach dem Training, da bin ich so aggressiv, da würde ich am liebsten den Nächstbesten umklatschen, so ungefähr. Dann habe ich gesagt, du solltest es mal mit Meditation nach dem Training versuchen. Also natürlich kann man Leute scharf machen, ja. Aber ein vernünftiger Trainer wird das nicht tun und ich glaube insbesondere nicht in Deutschland.
Ralf, jetzt kommen wir zu dem Lebenslauf, den ich für jeden Gast schreibe, um über dich persönlich noch ein bisschen mehr zu erfahren. Den gebe ich dir. Du liest ihn vor und danach kannst du gerne kritisieren, kommentieren.
Ja? Okay,
super. Bitteschön.
Ich heiße Ralf Ulbig und bin eine harte Selbstverteidigungssau. Schon als Kind habe ich mit Judo angefangen, aber mit dem Wettbewerb konnte ich wenig anfangen. Die Kampfkunst beim Kung-Fu und besonders die Ästhetik haben mich mehr fasziniert. Der israelische Kontaktkampf Krav Maga dagegen ist ziemlich hässlich, aber effektiv. Kämpfen musste ich trotzdem noch nie und wir schulen unsere Leute auch in der Kunst, möglichst jeden Kampf zu vermeiden. Ansonsten bin ich ein Dickkopf, ein gelassener Perfektionist, der gut mit Menschen kann und beim Drachenfliegen am besten abschaltet. Ja. Der gefällt mir gut.
Ja, kein Quatsch.
Ja, gut, die harte Selbstverteidigung müsstest, sauer.
Das ist ein Zitat von dir.
Ja, war spaßig gemeint natürlich.
Ist schon klar. Ist ja auch nicht so ernst gemeint. Aber ansonsten stehen nur Fakten drin oder Zitate von dir oder Sachen, die zumindest nicht falsch sind.
Ich glaube schon, dass es mich ganz gut trifft.
Harte Selbstverteidigungssau? Bist du es irgendwie dann doch?
Ich glaube nicht. Also über die Zeit hat sich meine Einstellung geändert. Also ich glaube, dass gerade wir Deutschen auf der körperlichen Ebene natürlich eine Beißhemmung haben. Ja, wir sind, ich sag mal, zu kultiviert. Ja, jetzt will ich natürlich nicht, keine Ahnung, das Faustrecht einführen oder sowas. Ja. Ja, aber wir glauben immer, alles kann wegdiskutiert werden. Also wenn Ihnen ein Angreifer gegenübertritt, der sagt, er wechselt jetzt auf die körperliche Ebene, dann können Sie so viel mit dem reden, wie Sie wollen. Ja,
wenn der wirklich schlagen will, dann...
Es wird nichts helfen. Ja. Ja.
Aber es erleben ja Gott sei Dank die wenigsten tatsächlich.
So ist es wirklich. Das muss man auch sagen. Also man muss das auch relativieren. Trotzdem ist es oft so, dass die Leute dann sagen, ja, der würgt mich jetzt. Darf ich ihm denn jetzt zwischen die Beine treten? Ist das nicht ein bisschen zu hart?
Ja, diese Frage kommt ernsthaft?
Diese Frage kommt ernsthaft. Und dann, also daran mache ich das so ein bisschen fest, dass ich sage, wir haben zu viel Beißhemmung. Da muss man umdenken. Also viele von uns müssen einfach lernen zu sagen, okay, wenn mir einer ans Leder will, dann bin ich auch bereit, entsprechend ihn das spüren zu lassen. Also wenn mich jemand angreifen möchte, meistens macht er sich keine Gedanken drüber, ob er mich verletzt, ob ich mein Leben lang vielleicht eine Behinderung mit mir rumschleppe. Ja, aber wir sagen so, oh, darf ich ihn denn jetzt hauen? Also die Amerikaner haben da einen ganz schönen Spruch, der heißt, better be judged by 12 than carried by 6. Also lieber stehe ich vor Gericht im Zweifelsfall, als dass ich zu Grabe getragen werde. Ich meine, wie gesagt, ich bin ein sehr kultivierter Mensch, glaube ich schon, und ich bin auch ein Menschenfreund. Aber wenn mich jemand angreifen würde, dann wäre ich bereit, mich kompromisslos zu verteidigen.
Und genau dafür sollte man in der Lage sein, für diese seltenen Situationen, die Gott sei Dank oder hoffentlich nie auftreten, sollte man in der Lage sein, sich zu verteidigen. Aber gerade um auch ausstrahlen zu können, leg dich nicht mit mir an, sonst wird's ernst.
Ja, für mich ist das Wichtige auch, dass sich in der Mentalität was ändert. Also, dass man auch bereit ist, das zu tun. Also, notfalls bin ich bereit, alles zu geben.
Und dann damit tun wir uns schwerer als...
Ich glaube, wir tun uns schwerer als andere Nationen. Also wie gesagt, die Israelis zum Beispiel, die haben unterschwellig dieses Gefühl von Bedrohung schon immer gehabt. Ja, und deshalb sind die da kompromissloser.
Glaubst du, das wird sich jetzt ändern? Hoffentlich ja nicht. Aber im Zuge dieser politischen Entwicklungen, die wir hatten, der Terroranschläge der letzten Tage,
Wochen? Es geht ja nur um einen gesunden Selbstschutz. Es ist auch eine gesunde Einstellung zu sich selbst, ja, dass ich mich selber schütze, meine Gesundheit, meine Unversehrtheit. Nur darum geht's. Ja. Es geht nicht um unnötige Gewalt oder sowas.
Was es aber vielleicht befördern könnte.
Es könnte es
wenn befördern. Die falschen Leute diese Fähigkeiten haben.
Ja, ich halte es jetzt nicht für so wahrscheinlich, dass es passierte. Also ich habe doch ein Zutrauen in die meisten Kampfkunst, Selbstverteidigungslehrer, dass die dann ein ganz gutes Gespür dafür haben. Also da gibt es viele Mechanismen.
Was machst du denn, wenn du merkst, einer neigt dazu, der will das tatsächlich vielleicht lernen, damit er irgendwie jemanden verkloppen kann?
Also zum Glück kommt es bei uns kaum vor, dass solche Leute kommen. Aber ja,
wenn es vorkommt?
Ich habe auch schon Leuten gesagt, dass sie nicht zu uns passen.
Okay.
Also da habe ich die freie Wahl, wenn ich unterrichte. Das ist ganz lustig, ein Kollege in Finnland war es, glaube ich, und in Schweden war es. Die haben das als Verein organisiert, ja, und da gibt es dann eben so ein, das verstößt dann gegen die Gleichberechtigung, wenn ich bestimmte Personengruppen ausschließe. Klar, ist Diskriminierung irgendwo. Und dann sind diese Leute da gerichtlich vorgegangen und dann haben diese Leute ihr Hobby natürlich, also die haben es nicht hauptberuflich gemacht, wieder an den Nagel gehängt. Ja, weil sie gesagt haben, ich möchte mir wenigstens aussuchen können, wen ich unterrichte.
Okay, dann fangen wir doch mal vorne an, Ralf, um mal zu gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Fang an bei deiner Geburt, der 11. Mai 71 in München, und du sollst ein sehr ernstes Kind gewesen sein.
Ja,
ist das richtig? Weil du strahlst ja heute eine sehr gelassene, humorvolle Art aus.
Also ich hoffe, dass ich humorvoll bin. Also ich hatte zum Beispiel meinen Jiu-Jitsu-Lehrer, der war Polizist. Ja, hat immer nur schlechte Geschichten erlebt. Ja, und da verändert man schon seine Sichtweise unter Umständen auf die Welt. Also der war speziell im Strafvollzug tätig, sage ich mal, oder beziehungsweise im Justizbereich. Ich glaube, das kann die Perspektive schon verändern. Aber ich habe eine gewisse Ernsthaftigkeit, habe ich schon. Also die hatte ich immer. Also deshalb interessieren mich eben auch diese anderen Aspekte. Also wie gesagt, ich bin durchaus, sage ich mal, spirituell, esoterisch, wenn man so möchte, interessiert. Ich finde das wichtig, also weil der Mensch ist nicht nur das eine oder das andere. Also ich war schon immer ernst, aber das schließt der Humor nicht aus.
Hängt es damit zusammen, dass du ja hauptsächlich auch bei der Mama aufgewachsen bist, dass du den Papa relativ selten gesehen hast? Du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe eigentlich kaum Erinnerungen an ihn als Kind.
Ja, also meinen Vater gab es als Kind zu Hause nicht, weil meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 2. Er hat uns dann regelmäßig geholt und da gab es natürlich einen Kontakt, aber als Vater zu Hause kannte ich ihn nicht. Also heute sehe ich ihn regelmäßig, dürfte jetzt 2 Wochen her sein, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
Gutes Verhältnis jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich Teenager war, da war es auch so ein bisschen, da wurde es besser, das mochte meine Mutter dann nicht so, muss ich sagen. Aber was ich an ihm sehr schätze, er ist eben sehr gelassen. Also ich glaube auch, dass ich ein bisschen was davon geerbt habe, sage ich mal. Also er ist ein cooler Typ.
interessante Mischung, gelassener Perfektionist, das ist ja deine Selbstbeschreibung. Wie geht denn das zusammen? Wie kann man als Perfektionist gelassen sein?
Ja, natürlich ist es ein bisschen ein Widerspruch. Also ich glaube, dass ich insgesamt gelassen bin, aber der Perfektionismus macht es mir oft schwer.
Worin äußert sich der?
Dass ich dauernd sehe, was man besser machen kann. Also
bei dir selbst oder auch bei anderen?
Ja, beides würde ich sagen. Also in erster Linie bei mir selbst, also wie ich meinen Laden sozusagen organisiere, dass ich, oh, das müsste man besser machen, das könnte man besser machen. Und da steht man sich natürlich ein bisschen selbst im Weg. Andererseits hat ja alles zwei Seiten. Und der Perfektionismus hat mich natürlich auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Also im Kung-Fu, also was ja der härtere Weg ist, aus meiner Sicht, verglichen mit dem Krav Maga, da geht's ja um jeden, wo zeigt der kleine Finger gerade hin, so, oh nee, das ist falsch, ja, das musst du in eine andere Richtung zeigen. Und das ist ein mühsamer Weg. Also ich meine, Kung-Fu heißt harte Arbeit übersetzt oder eine durch harte Arbeit erworbene Fähigkeit. Und das ist es auch wirklich. Und da braucht man schon auch ein bisschen auch natürlich Ausdauer und sowas. Aber dieser Perfektionismus schadet einem da nicht.
Aber trotzdem kannst du dann gelassen bleiben, auch gelassen mit dir selbst? Wie kriegst du denn das hin, diesen Zwiespalt, diesen Widerspruch aufzulösen?
Ja, ich sage einfach so, indem ich versuche, in dem Moment zu sein einfach. Also ich glaube, dass es durchaus auch eine Stärke von mir ist, dass ich dann eben bei dem Menschen bin. Also wenn ich bei jemand bin, bin ich auch genau bei ihm in dem Moment. Egal, was ich sonst alles an Verbesserungsvorschlägen habe.
Warst du eigentlich mal in so einem Shaolin-Kloster?
Nee.
Würdest du das machen? Würde dich das reizen, da mal eine Zeit zu verbringen?
Es hat mich früher gereizt, muss ich sagen. Also es gibt ja diesen Spruch, die Erleuchtung im Kloster finden ist leicht. Ja, also ich glaube eher dann, dass man die Erleuchtung in der normalen Welt finden muss. Und da ist es aber deutlich schwieriger. Also ich wurde ja schon auch beeinflusst von meinem, ich sag mal, es war mein zweiter Kung-Fu-Lehrer, bei dem war ich 12 Jahre. Und das hat mich schon immer fasziniert, aber heute, glaube ich, bin ich schon über den Punkt hinweg.
Du bist weiser als dein Lehrer.
Nein, nein, um Gottes Willen, sowas nicht gemeint.
Das ist ja auch interessant, du hast es gerade angesprochen, du bist ja Informatiker. Mhm. Guter Schüler gewesen damals?
Ja.
Hast dich früh für Computer interessiert, was in deiner Jugend auch noch was Besonderes war. Da gab es ja noch diese Riesendinger.
Das war auch so eine Geschichte. Mein Vater hat mir einen Computer geschenkt. Das war ein Sinclair ZX81 mit, ich glaube, es waren 4 Kilobyte Hauptspeicher in der ausgebauten Version. Können sich die Kinder heute nicht mehr vorstellen. Ja, und da bin ich in das Thema reingekommen und das hat mir gut gefallen. Also ich habe schon ein, sag mal, mathematisch-naturwissenschaftliches Talent immer gehabt und wurde da auch gefördert, sage ich mal. Und da bin ich in das Thema reingestolpert und später habe ich dann einen anderen Computer, C64, bekommen.
Wow, ja.
Kennt man.
Da ging es also dann schon aufwärts.
Alten Hasen. Ja, dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein tolles Thema. Also für einen Geist ist es auch eine tolle Sache. Also Denken gehört ja auch dazu.
Es ist eine sehr, sehr spannende Kombination. Computer, Trainer, Software-Ingenieur, der dann 2008 gesagt hat, ich mache mein Hobby Kampfkunst zum Beruf. Mhm. Warum hast du da beschlossen, ich mache das nicht mehr so nebenbei, sondern will es hauptberuflich machen?
Also manchmal muss man sich einfach entscheiden. Also ich hatte das ja langsam auch aufgebaut. Also ich hatte das Glück, dass ich meinen Informatikerjob stufenweise reduzieren konnte. Aber ich hatte irgendwann den Vorsatz, sage ich mal, dass ich sage, ich versuche das als Beruf zu machen. Und wenn ich was in den Kopf gesetzt habe, dann kriegt man es auch nicht so leicht wieder raus.
Dickkopf.
Ja, genau. Das ein ist dieser
Dickschädel, wie man bei sagt. Den, ja.
Genau, das ist schon so. Und ich hatte das Glück, dass ich es stufenweise reduzieren konnte einfach. Und dann habe ich mir gesagt, manchmal muss man was versuchen, einfach auch, weil meine Mutter zum Beispiel, da hatte ich eben das Gefühl, dass ich manchmal selbst ein bisschen im Weg stand und dann immer gesagt hat, ah, hätte ich nur damals das gemacht oder hätte ich nur das. Und dann habe ich mir gesagt, lieber untergehen, während ich es versuche, als dann mein Leben lang zu sagen, hätte ich das gemacht, dann wäre ich glücklich gewesen.
Du hast das große Privileg, das große Glück, dass du im Endeffekt 2 deiner Hobbys, deiner Leidenschaften zum Beruf gemacht hast. Erst ja. Computer ja. Und dann die Kampfkunst.
Das wird zur Routine.
Ja, Routine ist das ja nun nicht, oder? Oder was kommt als nächstes?
Nein, ich bin da noch unentschieden. Also momentan bin ich glücklich, so wie es ist, aber...
Gibt es schon wieder neue Pläne?
Nichts ist unmöglich.
Ja, erzähl.
Nein, 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 ich habe keine Pläne, aber ich bin vielseitig interessiert, sagen wir es so. Also ich könnte mir schon vorstellen, später nochmal irgendwas anderes zu machen.
Du hast deine Mutter angesprochen, die dich offenbar sehr geprägt hat, die vor 8 Jahren an Krebs gestorben ist, was dich logischerweise sehr mitgenommen hat. Damals. Stimmt es, dass du deine Sprache, deine Stimme verloren hast?
Ja, also das manchmal übertreiben die Leute so ein bisschen und ich hätte es mir nicht vorstellen können. Es war wirklich am Tag ihrer Beerdigung war meine Stimme weg. Ja. Und ich habe es, das kann
also
jetzt nicht
ganz
sein.
Weg.
Also ich konnte so ein bisschen so ganz komisch krächzen, ja, aber faktisch war die Stimme weg. Also ich meine, wir hatten Zeit, uns zu verabschieden und zwischen uns war alles klar und so. Aber irgendwie ging es schon sehr tief. Also es war schon ein schwieriger Punkt in meinem Leben. Also jetzt, wir hatten diese Zeit zum Verabschieden und es war alles gut. Aber man fühlt sich entwurzelt in dem Moment.
Es gibt ja diesen Satz, dass man eigentlich dann erst erwachsen ist, wenn die Eltern tot sind. Mhm. Ein Jahr später, an ihrem Todestag, so die Stimme wieder
ist
verloren.
Ist mir dasselbe wieder passiert.
Da wird es dann schon wirklich spooky, finde
ja,
ich.
Ja, das finde ich auch. Also ich
die Psyche auslösen kann.
Ja, vor allem, ich bin niemand, der sich gut Daten merken kann. Ja, und ich... Eben, das ist passiert und dann habe ich gedacht, was ist denn schon wieder los? Jetzt ist das schon wieder da. Und dann ist mir aufgefallen, dass es genau ein Jahr später war. Und Also ich fand es auch abgefahren.
Keine physische Ursache? Warst du beim Arzt? Hast du das checken lassen?
Keine physische
Ursache. Kehlkopfentzündung oder irgendwas?
Nein, nein.
Wahnsinn.
Also scheinbar bin ich doch ein Sensibelchen.
Ja, mit Sicherheit bist du ein sehr sensibler Mensch, der sich viele Gedanken macht. Du hast ja auch deine spirituelle Seite angesprochen. Was ist das, was dir für dein heutiges Leben gibt? Dieses Beschäftigen mit Kung Fu, mit all diesen Sachen. Das geht ja weit über das Körperliche hinaus.
Ja, manchmal ist es ein bisschen schwer zu beschreiben, sage ich mal. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die mich geprägt haben. Also ich bin ja, sag ich mal, im katholischen Haushalt aufgewachsen und das hat mich auch sehr geprägt. Und später war es dann mehr, sage ich mal, das Buddhistische, diese buddhistische Lehre, wo es ja immer darum geht, eigentlich um Bewusstsein und Achtsamkeit. Was natürlich bedeutet eben auch dieses in dem Moment sein, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, und ich glaube, dass es einfach eine intensivere Lebenserfahrung ist dann. Und beim Kung Fu zum Beispiel, mich hat immer diese, ja, musisch-ästhetische Seite auch angesprochen.
Das sieht toll aus, ja.
Ja, das, und wie gesagt, es gibt da
diese
auch
Körperbeherrschung.
Mal Flow-Erlebnisse, ja, da wo alles flutscht und wo du in dem Moment das Gefühl hast, jetzt bist du total du selbst, ja. Also auch wenn ich sage, Bruce Lee war jetzt kein großes Vorbild, aber der hat ja auch gesagt, man drückt sich selbst aus durch Kampfkunst und da ist schon was dran. Also ich kann das nachvollziehen.
Wie hart ist dieses Training, um dahin zu kommen, wo du bist?
Jetzt speziell Kung Fu oder?
Beides.
Also für mich war das Kung-Fu-Training härter, weil es so ein langer Weg war, sage ich mal. Also es waren.
Du hast mit 17 angefangen.
Ja, und dann habe ich nach ein paar Jahren habe ich den Stil gewechselt und dann war ich 12 Jahre bei meinem damaligen Lehrer und das ist schon eine lange Zeit und da wird schon viel von einem erwartet und da braucht man auch diesen Dickschädel, über den wir gesprochen haben. Also da muss man sich durchbeißen und
Schmerzen.
Dranbleiben. Da gibt's auch Schmerzen. Also da geht's viel um innere Kraft und so und ja, da kommen einem manche Qualitäten zugute.
Du bist echt eine spannende Mischung, Ralf. Klischee. Also Informatiker, der ja eigentlich eher kopfgesteuert ist, vernunftbegabt ist, Zahlen. Aber trotzdem bist du auch einer, der sehr gut mit Menschen kann und der sich dann auch noch für Kampfkunst interessiert, dem sein Körper ganz wichtig ist. Ist es manchmal schwer mit dir selbst?
Nein, finde ich nicht.
Nee? Also ein Spannungsfeld, das du gut aushalten kannst?
Ja, ja doch.
Oder das vielleicht sogar gut zusammenpasst?
Ich glaube, es passt gut zusammen, also weil wir brauchen beide Bereiche. Also tatsächlich ist es so, wenn wir uns mehr auf diese Kampfkunst einschießen, sage ich mal, dann sind es extreme Gegensätze tatsächlich. Also wie gesagt, dieses Kung-Fu mit, sag mal, Spiritualität, Meditation, Qigong, Energiearbeit auf der einen Seite, wo es eigentlich mehr um die Kunst, um die Beschäftigung mit sich selbst geht, um den Lebensweg und dann das Krav Maga, ich sag mal, die kleine hässliche Schwester des Kung-Fu irgendwie.
Also nochmal, das kommt aus Israel,
ja,
ursprünglich gedacht genau. Fürs Militär,
genau,
damit die sich wirklich verteidigen können im direkten Kampf Mann genau, gegen Mann.
Genau. Und dann natürlich auch eine ganz andere Intention. Also da geht es dann wirklich drum, also im militärischen Zweikampf ist natürlich ein toter Gegner ein guter Gegner. Ja, was ein Riesenunterschied ist zur zivilen Selbstverteidigung.
Das heißt, also brauchen wir gar nicht ausführlich drüber sprechen, aber im Zweifelsfall könntest du einen Gegner mit einem Handgriff töten. Ich weiß, ihr sprecht da nicht gerne drüber, aber so ist es, oder?
Ja, ich wüsste vielleicht, wie es geht, aber das kann jeder. Also jeder könnte jemanden töten mit einem Handgriff. Da muss man wissen, wie es geht, wenn man so möchte. Aber da wird man eine natürliche Hemmung haben und die ist auch berechtigt.
Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Ich weiß auch nicht, da sind wir abgebogen mit den Widersprüchen.
Mit den Widersprüchen. Mhm. Ja, ob es schwierig mit dir selber ist und du sagst, die Widersprüche, die fügen eigentlich sich zu einem großen Ganzen zusammen.
Für mich schon, ja. Mhm. Also ich fühle mich dadurch in der Mitte. Also dadurch, dass ich die Extreme auch kenne, kann ich mich in der Mitte selber wiederfinden und das finde ich schon sehr schön. Das Problem ist halt auch, wenn man zu extrem in eine Richtung abgleitet. Wie gesagt, Extreme sind immer ein bisschen ein Problem.
Du bist aber schon ein extremer Typ, oder? Oder du neigst zumindest dazu, Sachen extrem zu tun.
Ja, also wenn ich was mache, dann mache ich es meistens schon richtig. Also ich grabe mich schon richtig rein.
So halbgar ist nicht deins.
Nicht ganz.
Was ist das schönste Kompliment, das du in letzter Zeit bekommen hast von deinen, wie sagt man, Schülern?
Schülern, ja. Ja, ist also ganz unterschiedlich. Also wir bekommen viel positives Feedback, ja, dass die Leute einfach sagen, wenn sie zu uns kommen, zum Beispiel so, Mensch, das hat mir total anders vorgestellt, ja, und ihr macht es total schön und ihr habt eine tolle Atmosphäre. Ja, das ist toll. Und dann auf einer anderen Ebene ist es natürlich manchmal das schönste Kompliment, wenn die Leute sagen, hey, ich konnte mich selbst verteidigen durch das, was ich bei euch gelernt habe.
Ja, das erlebst du, hörst du immer wieder?
Ja, es ist nicht so, dass es dauernd passiert. Na, so kann man es nicht sagen. Ich meine, es ist, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr so Vorfälle häufen sich natürlich an. Ja, da erzählt dann der eine das und der andere das. Das baue ich auch in meine Seminare ein. Eben, wenn eine Geschichte gerade zu einem Zeitpunkt passt, dann erzähle ich die. Ich glaube jetzt nicht, dass es sich häuft.
Gibt es eine Geschichte, die du erzählen kannst, die dich selbst beeindruckt hat?
Also am meisten hat mich beeindruckt, dass sich ein Schüler gegen 4 Angreifer zur Wehr gesetzt hat. Und der erste Angreifer hat versucht, ihm eine Bierflasche über den Schädel zu hauen. Einer von den anderen Angreifern hat sich diese zerbrochene Bierflasche genommen, ja, und hat versucht, sie ihm in den Bauch zu rammen. und da waren noch zwei unbewaffnete Angreifer da und der hat sie alle besiegt. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich würde jetzt nicht sagen, dass er der Kämpfer vor dem Herrn war, ja, aber er hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Es war auch eine Zeit, wo wir uns auf eine Prüfung vorbereitet hatten und sehr intensiv vorher trainiert haben. Und er hat dann selber gesagt, es war für ihn so, oh, ein Klassiker und noch ein Klassiker. Und es war für ihn fast wie Training.
Was macht es mit einem Menschen, wenn er tatsächlich so eine Situation überstanden, überlebt hat, durch das, was er bei dir gelernt hat?
Also in erster Linie, glaube ich, erstmal dankbar. Also für den hat sich's auf jeden Fall rentiert, sage ich mal. Allerdings den Kuchen haben wir nie bekommen, den er uns versprochen hat.
Ja, wenn das hier
vielleicht
mal,
hört das gerade,
vielleicht
ja.
Hört das, genau.
Ansonsten, mal Spaß beiseite, ist es natürlich, kann es massiv traumatisch sein. Also wie gesagt, wenn ich gut aus einer Situation rausgehe, ist es eine andere Geschichte. Aber wir haben mit traumatisierten Leuten gearbeitet und es kann sehr problematisch sein.
Wir fassen nochmal zusammen. Man kann nur hoffen, dass man nie in eine solche Situation gerät. Mhm. Bei euch lernt man, sich im Zweifelsfall verteidigen zu können. Aber ihr gebt euren Schülern vor allem mit, Flucht ist meistens der beste Weg oder immer der
Flucht,
beste.
Flucht, Deeskalation ist immer der beste Weg. Also für mich definiert sich auch jeder gute Türsteher darüber, wie selten er kämpfen muss. Also wenn er es mit dem Mund regelt, das ist immer der goldene Weg. Das ist ganz klar. Also ein guter Türsteher, der braucht nicht viele körperliche Vorfälle.
Ralf, und all das lernt man bei euch im Kampfkunststudio in München. Habt ihr eine Homepage?
Ja, kampfkunststudio.de. Also wir sind auch in Erding und Landshut noch, aber München ist quasi unser Hauptquartier.
Also ich bin mir sicher, du bist ein toller Lehrer, so wie du mir jetzt gegenüber sitzt, so wie du argumentierst, hätte ich jetzt auch keine Bedenken, meine Kinder zu dir zu bringen. Und mehr kann ich nicht sagen. Vielen herzlichen Dank.
Kommt vorbei, hat mich total gefreut.
Alles Gute.
Super, danke.
Mensch Otto. Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.